Herzlich willkommen zu Body and Mind, dem ganzheitlichen Podcast für Körper und Seele. Zwei Therapeutinnen im Gespräch mit Britta Sand und Anna van Kessel. Aus der Krise rauswachsen. Was wir gestalten und was wir geschehen lassen. Herzlich willkommen zu unserer 19. Folge. Hallo Britta.
Hallo Anna.
Schön, dass du eingeschaltet hast für unsere heutige Aufnahme. Ob jetzt nur digital und du siehst uns oder auch nur uns auf den Ohren hast, wir freuen uns darüber und möchten heute gerne mit dir darüber sprechen, was es heißt, in einen Wachstumsprozess zu kommen und was Krisen vielleicht damit zu tun haben. Und dann würde ich heute mal ganz untypisch starten, direkt in das Alltagsschmankerl hinein. Also Britta, lass es auf dich wirken, lass du es da draußen auch gerne auf dich wirken. Es ist ein Zitat von einem Schweizer Facharzt für Psychiatrie und ein Psychoanalytiker. Der sagte 2007 Folgendes. Krisen sind notwendig im Leben für das Wachstum. Das ist ihre schöne Seite. Diese Seite ist nicht nur schmerzlich und anstrengend. Das sagte Jürg Willi. Also, Krisen sind notwendig im Leben für das Wachstum. Was lässt das in dir zurück, Britta, dieses Zitat?
Das hat gleich bei mir die innere Frage aufgemacht, was könnte denn oder was ist denn, wenn es keine Krise gibt, wenn alles so vor sich hin plätschert und alles rund läuft? Und da kommt mir dann gleich, dann gibt es ja eigentlich keine neuen Impulse mehr. Es gibt kein durchgerüttelt werden, keine Fragen. Sprich, wenn es keine Fragen gibt, dann kann ich auch gar nicht so viel Neues lernen und so viel Neues herausfinden. Insofern, ohne jetzt irgendwie Krisen schön zu reden, das sagt er ja auch, sind auch schmerzhaft und auch schwierig, sind sie halt einfach nochmal wie so eine Zäsur, wo wir vielleicht automatisch innehalten und ja, uns Fragen stellen können und neue Antworten finden können.
Ja. Und wenn keine Krise, dann wäre es ja auch Stillstand vielleicht, weil nichts Neues, hast du gesagt, dazu kommt, aber auch keine Weiterentwicklung, weil es ist das Gewohnte, es ist das, was wir als Mensch kennen. Und so ist das Leben ja nicht. Das Leben bedeutet, es ist stetiger Wandel da. Und deshalb sind wir als Mensch und auch unser Gehirn so sehr darauf, sage ich mal, evolutionsbedingt adäquat angepasst, dass wir diesen Veränderungswandlungsprozess und somit teilweise auch Wachstumsprozess permanent auch auf Gehirnebene abbilden können. Der Begriff, den es dazu gibt in der Neurologie, in der Hirnforschung, ist Neuroplastizität, ein Zungenbrecher. Und zwar bedeutet der, dass unser Gehirn stetig im Wandel ist mit dem, womit wir es füttern. Und wenn wir, sag ich mal, gewisse Hirnbereiche, Hirnareale trainieren und benutzen. Das wäre jetzt zum Beispiel bei jemandem, der literarisch viel liest und der vielleicht auch Poesie als Hobby hat, wäre das Sprachzentrum im Gehirn, was total aktiviert wird, was gestärkt wird und da sich hingehend unser Hirn anpasst. Und vielleicht im Bereich Bewegung und Motorik dann weniger werden lässt. Und so passt sich unser Gehirn individuell unserem Leben an. Und somit ist es permanent damit zugange, dem, womit wir es füttern, gerecht zu werden und dahingehend zu wachsen.
kann da ein kleines Beispiel aus meiner Biografie bringen. Soll ich mal kurz?
Gerne.
Also ich konnte sehr früh lesen und ich habe auch viel gelesen. Ich habe ganz viele Bücher verschlungen. Und was es mir gebracht hat, ich war super, super easy, auch damit schon so mit 6, 7 fremdsprachige Vokabeln aufzupicken und sofort zu wissen, was ist das deutsche Äquivalent, nur wenn ich bei meinem älteren Bruder mitgehört habe, wie der Vokabeln lernen musste. Auf der anderen Seite war ich, dadurch, dass ich so ein Träumerkind war, nie interessiert an Bewegung und war, ich war echt tollpatschig. Also ich bin viel gefallen und viel gestolpert. Ich war halt lieber so in meinen Traumwelten unterwegs als kleines Kind.
Mhm. Ja, und darin merkt man auch, das, was wir dann nicht so trainieren, nicht so, sage ich mal, unserem Gehirn als Reize zur Verfügung stellen und unserem Körper, das wird weniger. Ja. Und wenn wir das auf Dauer machen, dann stellt sich unser Gehirn um. Genauso, wenn wir, sage ich mal, Gehirnbereiche gar nicht mehr brauchen, weil wir vielleicht Gliedmaßen jetzt ganz extrem nicht mehr haben oder, sage ich mal, da ein nicht mehr bewegen können, weil es vielleicht durch Erkrankung nicht möglich ist, passt sich auch unser Gehirn an und kann dafür andere Bereiche wieder als Kompensation stärken. Und das finde ich total spannend, ja, dass unser Gehirn das auch alles, sage ich mal, abbildet und wir auch da schauen müssen, welche Neurotransmitter werden ausgeschüttet, welche Nährstoffe bekommt unser Gehirn, wie gut kann unser Gehirn, sage ich mal, da Prozesse begleiten und wie ist unsere Stressregulation mit so einer Krise, weil es gibt auch den Fall, dass so eine Krise uns aushebelt und blockiert im Wachstum. Und das ist vor allem, wenn unser Stresslevel so hoch ist, dass in unserem Gehirn die Amygdala aktiviert ist, die uns eine Fight-or-Flight-Response abverlangt. Das heißt, unser Gehirn ist dann in dem Modus Überleben.
Ja.
Und dann können keine Wachstumsprozesse mehr stattfinden, weil unser Gehirn einfach da nicht neue Informationen dazu lernen möchte, sondern einfach nur unseren Fortbestand sichern möchte, nämlich unsere Existenz.
Ja, kann man sich ja auch gut vorstellen, das ist ja dieser uralte Hirnteil, der uns schon sehr lange begleitet. Wenn du ein Knacken neben dir im Busch hörst als Neandertaler Mensch, dann geht es nicht darum zu überlegen, ob das vielleicht auch ein Häschen sein könnte oder dich dafür zu interessieren, was das denn Tolles sein könnte, sondern um ganz schnell zu entscheiden, Fight or Flight oder Erstarrung, damit du überlebst. Ja, ja. Und deswegen spürst du dann nicht wirklich, wie es sich anfühlt und kannst es nicht überdenken. Weil das viel langsamer ist, das System. Das braucht Entspannung und Zeit.
Mhm. Genau. Und trotzdem braucht es doch auch irgendwo die Krise für diesen benannten Wachstumsprozess. Und diese Krise, wenn wir jetzt da mal seelisch drauf gucken, könnte wirklich ein Schmerz sein, eine seelische Tragödie, die jetzt aber nicht so existenziell bedrohlich ist, dass es unseren Wachstumsprozess hemmt. Das heißt, es sollte uns bestenfalls herausfordern und es sollte uns, sage ich mal, auch an eine Belastungsgrenze bringen, aber nicht an eine Überlastungsgrenze.
Hast du ein Beispiel, Anna, dass es so ein bisschen greifbarer, erlebbarer wird? Was könnte so eine Krise sein?
Also so eine Krise könnte zum Beispiel jetzt, sage ich mal, ein Verlust sein. Ein Verlust von entweder einer Arbeitsstelle, die, sage ich mal, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, wo es vielleicht Einsparungsmaßnahmen gab und meine Stelle gestrichen wurde. Es könnte aber auch wirklich ein reeller Verlust sein, ein menschlicher Verlust durch eine Freundschaft, die irgendwie auseinandergeht. Es könnte aber auch noch intensiver sein und der wirkliche Tod eines geliebten Menschen sein. Der ist dann, bringt mich auch erstmal in eine sehr krisenhafte Situation, weil ich mit diesem Verlustschmerz einen Umgang finden muss. Und das ist dieser Schmerz, der ist teilweise wirklich körperlich spürbar dann. Da ist nicht unser eigenes Leben bedroht durch den Verlust eines nahen Menschen, aber wir kommen total in so eine krisenhafte Auseinandersetzung mit unseren Werten. Ja. Wie lebe ich Welt? Was ist mir in meinem Leben wichtig? Weil die Endlichkeit so intensiv und schnell dann aufgezeigt wird.
Ja, wir sind einfach ganz nah dran nochmal an der Frage und auch an den inneren Konflikten und Auseinandersetzungen mit unseren Grundbedürfnissen. Ja, wenn ein geliebter Mensch wegfällt, dann passiert was in unserem Thema Nähe und Distanz. Es erschüttert uns vielleicht auch noch, je nachdem, wie das Verhältnis war, zu dem Menschen in vielen anderen Bereichen. Und sind wir in einer Krise.
Dann sind wir in einer Krise und das dauert auch ein bisschen, bis wir erkennen, dass wir vielleicht in einer Krise stecken. Da sind wir Menschen ja immer so, wir bügeln das schnell glatt, wir haben mal erst einen schlechten Tag und dann darf das vielleicht nicht so ein Ausmaß haben. Aber wenn uns dann bewusst wird, Mensch, das ist hier mehr als nur ein schlechter Tag, das ist vermutlich eine Krise, da habe ich was zu verstoffwechseln und zu knabbern, dann kann uns das doch auch mit der Dauer, wenn wir das geschafft haben, das irgendwie auszuhalten und zu überstehen, innere Stärke geben und auch das Vertrauen in unsere eigenen Heilungskräfte, dass wir Leid und Not aushalten können und überstehen können.
Ja, auf jeden Fall.
Das hat so diese positive Seite. Wolltest du noch was hinzufügen, Britta?
Ja, ich habe zwei Sachen. Einmal, finde ich, hast du ganz, ganz toll das Wort gewählt, dass wir in einer Krise stecken, weil das so wortmalerisch beinhaltet, wie sich Krisen oft anfühlen. Die fühlen sich ja erstmal so an, als wenn wir irgendwo drin feststecken. Und je nachdem, ob es die erste Krise unseres Lebens ist, also je jünger wir sind und je weniger wir das, was du beschrieben hast, in unserem Erlebnisschatz haben, dass wir wissen, es ist eine Krise und ich habe schon mal Krisen überwunden, umso existenzieller fühlt es sich an, dieses Feststecken, als würde es nie wieder vorbeigehen.
Da habe ich ein super Beispiel, Britta, wenn ich kurz einhaken darf. Weißt du noch, wie sich bei dir dein erster Herzschmerz angefühlt hat? Dein Liebeskummer, der erste?
Ja, das hat sich wirklich ganz dramatisch angefühlt. Und ich kann dieses Gefühl von dem Feststecken, von diesem fast unbeweglich werden und dieser Ohnmacht, wenn du es nicht selbst in der Hand hast, da was dran zu drehen, kann ich noch sehr gut nachfühlen. Ja.
Ja, ich, also da, das hat irgendwie jeder so präsent, der schon mal seinen ersten Herzschmerz hatte, dass man da denkt, die Welt bricht zusammen. Wirklich, es ist so intensiv, wir wissen gar nicht, was uns da passiert. Das ist eine neue Qualität an Gefühl, die ein Mensch, erst in einer gewissen Altersspanne und in einer gewissen hormonellen Entwicklung mitmacht und so intensiv spüren kann. Und das ist schon, wenn wir das überstanden haben, und uns dann nochmal trauen, nochmal eine Beziehung einzugehen, dann merken wir erst, oh wow, das habe ich überstanden. Da bin ich aus meiner Krise herausgewachsen.
Ja. Das vielleicht so ein kleiner, kann auch so ein kleiner, kleine Werbung fürs Älterwerden sein, dass wir natürlich auch im guten Sinne den Erlebnisschatz erweitern von Dingen, die du schon geschafft hast und wo du vorher oder als du drin gesteckt hast, gedacht hast, das schaffe ich nicht. Oder diese ist auf jeden Fall schlimmer als die davor oder so. Und wenn es dann gut ausgeht, finde ich super wichtig, dass wir uns nochmal bewusst machen, dieses Mal ist es gut ausgegangen, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen was ausgehalten oder dieses Mal habe ich das gut bewältigt. Das heißt, ich konnte tatsächlich da gestalten und etwas für mich tun oder für die Situation tun.
Ja, und wir lernen dazu. Also mit jedem Tag, den wir auf dieser Erde verweilen dürfen, überleben wir, ja, aber wir lernen auch wirklich erfolgreich oder weniger erfolgreiche Bewältigungsstrategien uns anzueignen. Und das ist die zweite Werbung fürs Alter. Wir haben dann mehr Strategien, die wir ziehen können, weil wir einfach mehr ausprobiert haben, oder?
Das stimmt. Also das ist auch nochmal zurückgeschaut auf unsere Folge zum Fehler machen. Die Einladung, probier dich ruhig aus. Fehler machen führt auch zu einem Erfahrungsschatz und zu Strategien, die du dann ziehen kannst oder die du vielleicht bleiben lässt, weil es sich nicht bewährt hat.
Oder Wachstumsprozessen in eine andere Richtung.
Auf jeden Fall. Also,
die du vorher dachtest.
Geahnt hast, ne? Genau.
Genau. Und durch dieses Dazulernen kommen wir oft und vor allem auch dieses Gefühl zulassen und erleben durch die Krise, kommen wir in ein besseres Mitgefühl mit uns und mit anderen. Und das hat wieder zum Guten, dass wir oft dankbarer sind für das Überstehen dieser Krise und mehr Nähe und Verbindung zulassen können zu anderen Menschen. Und das alles ist nur möglich, wenn wir uns diese Krise nicht komplett aus unserem Window of Tolerance raushebelt. Und deshalb bin ich immer wieder dabei, ein Plädoyer für Stressmanagement zu machen. Achte gut auf dich. Gerade in Krisen sind wir vulnerabler, sind wir durchlässiger, wie du immer so schön benennst, Britta. Da haben wir oft nicht so einen guten Panzer. Da müssen wir wirklich gut darauf achten, dass wir uns gut durch die Zeit bringen, damit wir die Krise nämlich eben wirklich überstehen können, ausreichend gut, sodass wir daran wachsen können.
Genau. Ja, finde ich gut. Triff immer wieder Entscheidungen und spür auch hinein, was ist heute für ein Tag. In einer Krise, die sich über einen längeren Zeitraum abspielt in uns, gibt es ja auch unterschiedliche Tage. Da gibt es Tage, die uns ein bisschen mehr freilassen, mehr Handlungsspielraum, mehr Kraft und Stabilität geben. Und dann, dann nutzt das auch für dich. Und dann gibt es die Tage, wo wir sehr vulnerabel sind. Und dann darfst du auch wirklich da gut für dich sorgen und nochmal mehr Nein oder Ja sagen, je nachdem, was es braucht an dem Tag.
Ja, und es gibt in der Psychoanalyse auch noch einen ganz besonderen Begriff, den ich immer wieder gerne benutze in der Psychotherapie, weil Wachstum hat nicht nur wunderbare Seiten, dass wir größer werden, sondern es hat auch die Seiten, dass es manchmal auch wehtut zu wachsen, wie es jeder von uns kennt, wenn wir körperlich wachsen, das tut auch weh. Wir freuen uns wahrscheinlich irgendwie wie Bolle, wenn wir groß werden und endlich erwachsen werden. Aber es tut auch weh, Sachen aus Dingen herauszuwachsen, Menschen vielleicht auch zu verlassen, Orte zu wechseln, sage ich mal, beruflich zu wachsen, persönlich zu wachsen und zu bemerken, Mensch, vielleicht verändert sich auch der Kreis, in dem ich mich bewege und vielleicht verändern sich die Menschen auch dadurch mit. Ja. Und das tut auch manchmal weh, Dinge zu verlassen und hinter sich zu lassen.
Ja, und auch das ist ein Prozess und da denke ich so ein bisschen an Pflanzen, die haben auch ihr ganz eigenes Timing, wie sie wachsen. Da gibt es immer Zeitpunkte, wo du auf deine Pflanze guckst und denkst, es passiert eigentlich überhaupt nichts. Und im Innern oder vielleicht unter der Erde in den Wurzeln dieser Pflanze passiert ganz viel. Und dann schaust du am nächsten Tag und denkst, wo kommt denn dieses Blatt her? Das heißt, es ist auch so ein Plädoyer dafür, gib dir Zeit. Ziehen und zuppeln und reißen hilft nichts. Und wenn du merkst, dass du dich noch nicht ganz einlassen kannst auf den Wachstumsprozess, finde ich es auch ganz wichtig, hinzuschauen zu diesem Schatten, zu dieser Bremse und zu bemerken, okay, ich bin da vielleicht noch ambivalent. Ich merke schon, in welche Richtung das Wachstum gehen kann. Und doch kann ich auf der anderen Seite vielleicht noch nicht ganz rauswachsen, noch nicht ganz stehen lassen, loslassen.
Ja, ich finde es total spannend, dass du auch diesen Vergleich Mensch-Pflanze ziehst, weil damit habe ich mich auch noch mal beschäftigt und habe so 5 Wachstumsfaktoren rausgefunden, wann Pflanzen wachsen. Und ich würde das mal adaptieren mit dir, Britta, auf unser Menschsein. Also, Pflanzen wachsen in der Regel dahin, wo sie was zurückbekommen, nämlich Energie. Das heißt, sie streben nach der Sonne. Und das ist irgendwie für uns Menschen oft nämlich nicht der Fall, dass wir besonders dahin wachsen, wo die Energie herkommt. Und ich finde, da können wir noch ein bisschen was von der Pflanzenwelt lernen, dass wir uns in Bereiche entwickeln sollten, hineinwachsen sollten, die uns auch was zurückgeben an Energie, an Kraft, an einem guten Gefühl und uns da wirklich nochmal gut begegnen, wo macht für mich Wachstum Sinn?
Ja, vielleicht, wenn ich eine Frage formulieren darf, so diese Frage, was gibt mir auch Kraft und Energie zurück? Wohin möchte ich da wachsen? Das darfst du dich immer wieder fragen.
Genau. Der zweite Faktor für Wachstum ist Wärme. Und den habe ich jetzt mal für mich so übersetzt mit Wohlfühlen und warme Socken haben. Also auch ein Stück weit stabilen Boden unter meinen Füßen, die Kontaktwärme spüren durch den festen Halt im Boden und Erdung.
Ja.
Also wo fühle ich mich stabil, um dann, sage ich mal, mich nach oben hin entwickeln zu können und wachsen zu können.
Ja, und dieses Gefühl von Erdung, wenn ich nochmal kurz in den Körper gehe, ich sehe das genauso wie du, es geht um diese Stabilität, um Wurzeln finden. Und das geschieht in unserem Stehen, um mal so ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, geschieht das dann, wenn wir es schaffen, unsere Knie durchlässig zu machen. Und was dann passiert ist, dass unser Körpergewicht mehr in die Füße und in die Fußgelenke rutscht und dass unser Becken mit den großen Hüftgelenken das Gewicht tragen kann. Das heißt, wir sind dann viel erdbebensicherer und machen oft genau das Gegenteil im Alltag, dass wir mit durchgedrückten Knien dastehen, was uns eigentlich viel wackeliger macht. Es ist nur eine Festigkeit, die so eine vermeintliche Stabilität gibt. Also geht es ein kleines bisschen auch um Vertrauen. Vertrauen in so einen Wachstumsprozess haben, das können wir vielleicht immer mehr, wenn wir Krisen schon mal erfolgreich überwunden haben, dass wir merken, okay, es darf sich vermeintlich erstmal wackelig, beweglich anfühlen und doch kann ich ganz geerdet da sein. Da haben wir manchmal natürlich wenig Erfahrung, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind. Du hast ja auch gesagt, diese Neuroplastizität hängt davon ab, welche Reize und Stimuli da sind. Das heißt, auch da wieder unser Lernen. Habe ich es gelernt, dass ich mich in meiner Umgebung, dass ich mich da anvertrauen kann, dass ich vertrauensvoll getragen, gehalten, unterwegs sein kann? Ja, genau. Sehr schön der Vergleich. Wie gute warme Socken und Boden.
Ja, finde ich auch. Und auch ein Stück weit dieses wohlig warme Wohlfühlen. Also ich muss mich auch, sage ich mal, da zuversichtlich und wohlfühlen, in diesem Wachstumsprozess weiter zu sein und zu bleiben vielleicht auch. Ja, genau. Die dritte Quelle ist Wasser. Also wir müssen versorgt sein mit Flüssigkeit, um das auch als Energiequelle zu nutzen, zum Wachsen, Pflanze wie Mensch.
Ja, gute Nahrung, sowohl als auch im primären Sinne sich gutes Essen, gutes Wasser gönnen und auch vielleicht auch im übertragenen Sinne, oder? Dass wir uns immer wieder nähren können.
Genau, das ist die nächste Quelle, Nährstoffe. Sehr gut, mineralische Nährstoffe bei Pflanzen. Genau, was kann ich aus dem Boden ziehen? Was braucht mein Körper? Was brauche ich als Mensch, um, sage ich mal, meine Grundbedürfnisse so zu decken, dass ich auch in meinem, sage ich mal, Kopf und in meinem Körper kein Defizit habe, sodass ich mich wirklich gut auf diesen Wachstumsprozess auch konzentrieren kann. Weil wenn mein Körper immer damit beschäftigt ist, Kalorien zu verbrennen, habe ich vielleicht nicht immer diesen guten Ort, wo ich gestärkt dann auch eine Krise gut überstehen kann.
Ja.
Genau. Und die letzte Quelle, Sauerstoff und bei Pflanzen noch Kohlenstoffdioxid, habe ich jetzt mal übertragen auf die Atmung. Also, dass wir quasi auch da gucken müssen, wie gut kann ich Luft holen, wie gut kann ich einatmen, welchen Atemraum habe ich zur Verfügung und was hat das mit meinem Stresslevel zu tun?
Ja, und wie gut kann ich ausatmen? Ne? Stressatmung ist eher auch ja immer das Bremsen des Ausatmens oder so ein bisschen wie so eine Druckbetankung. Ne? Ich lasse gerade so viel Ausatmen raus, dass ich so den Einatmen wieder reinpushen kann. Wie viel kannst du dir da Fluss geben? Oder umgekehrt, wenn du wahrnimmst, wie pushy dein Atem mit dir unterwegs ist, ja, was ist eigentlich los? Was ist gerade für Stress in meinem Leben, in dieser Situation?
Ja. Und aus diesen 5 Wachstumsfaktoren können wir, glaube ich, auch für uns immer noch mal was rausziehen. Und da kommt unsere gemeinsame Kennenlerngeschichte dazu, Britta, weil es gibt im Strala-Yoga ein Prinzip, das hat ganz viel mit Wachstum zu tun, nämlich eine gesunde Art und Weise des Wachstums finden durch, es heißt im Strala-Yoga Open Door, Close Door, dass man immer, sage ich mal, so eine Pendelbewegung hinkriegen sollte zwischen rein in die Konfrontation, auch ein Stück weit in diese Herausforderung, in die Krise, um dann wieder rauszukommen. Und durch dieses Pendeln rein und raus habe ich die einerseits Konfrontation und das Weiterentwickeln meines Erfahrungsspielraums, aber komme wieder in meinen gewohnten Space zurück und habe damit so, sage ich mal, eine Erweiterung meiner Komfortzone, weil ich in Bewegung bin, raus, rein und kann somit vielleicht nachhaltig und gesund wachsen.
Ja, ich finde, das ist jetzt ein sehr schöner Einstieg. Ich wollte mit dir gerne noch darüber sprechen, gerade im Zusammenhang mit Krise und Wachsen, über diese Gegensätze, wann gestalte ich und wann lasse ich geschehen. Und so wie du die Bewegung uns gerade beschrieben hast, ist es genau das. Ich gebe mich rein, ich konfrontiere mich, ich mache da aktiv was und dann kommt ein Prozess, wo es mich fast wie von alleine vielleicht rauspendelt, ich geschehen lasse. So ähnlich wie auf einer Schaukel. Da holen wir ja auch nicht in beide Richtungen ständig Schwung, sondern holen Schwung und dann nehmen wir das mit, lassen geschehen, was dann, was da mit uns passiert.
Oh, dann nehme ich doch mal mit, Britta.
Also, ich würde mit dir gerne vorher mal einmal kurz explorieren oder ich habe so eine kleine Beobachtung, die beobachte ich bei mir und auch bei den Menschen, die ich begleite, dass wir eine Tendenz haben. Bist du eher eine Macherin oder bist du eher eine Geschehenlasserin? Was würdest du sagen? Hast du oder bist du ausgeglichen in beidem?
Kommt auf den Lebensbereich an, würde ich jetzt mal behaupten. Tendenziell würde ich eigentlich so menschlich gesehen sagen, ich bin die, ich lasse geschehen, beruflich bin ich die Macherin. Also es ist total beides.
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Das zeigt nämlich auch nochmal, dass wir in unterschiedlichen Bereichen durchaus unterschiedlich unterwegs sind. Und daraus ergibt sich auch ein kleines bisschen, was sozusagen das dysfunktionale Muster sein kann. Leute, die sehr viel ins Machen kommen, da wäre dann manchmal die Selbstsabotage, zu pushy zu sein in den Dingen, alles sozusagen durchboxen zu wollen, da die Kontrolle zu haben, immer die Verantwortung zu nehmen und es gar nicht so richtig zu schaffen, geschehen zu lassen. Oder umgekehrt, wenn du Fließen-Lass-Typ bist und das ist von der persönlichen Energie das, was mir zum Beispiel leichter fällt. Mir fällt es immer leichter mitzufließen und geschehen zu lassen. Und wenn ich das überspitzen würde, könnte das natürlich auch dazu führen, dass ich eher aufgebe, wenn es um eigene Themen gibt, diese Struktur oder Rückzug führt. was uns ja wieder so ein bisschen an die Tendenzen bringt, wenn es uns manchmal auch psychisch nicht so gut geht. Was tun wir dann? Fangen wir dann an, sozusagen innerlich Amok zu laufen, wollen nur noch mehr machen? Oder ziehen wir uns zurück und machen gar nichts mehr?
Ja. Das ist eine gute Frage. Wann machen wir was? Und natürlich ist das individuell ja unterschiedlich, was wir jetzt in diesem Moment benötigen. Merkst du, dass du mit dir dich wieder antreibst und über Grenzen treibst vielleicht? Und dann bräuchtest du eher ein bisschen mehr dieses Lockere. Ich löse, ich lasse geschehen und beobachte, was passiert. Und in der Regel passiert nämlich nicht die absolute Katastrophe, die wir immer annehmen. Ich möchte das nicht ausschließen. Auch das gibt es, dass wenn wir loslassen, dass dann die Katastrophe losgeht. Dann wäre sie aber vermutlich so oder so gekommen und du hast es nur herausgezögert.
Das glaube ich auch. Also genau, und um nochmal in dem schönen Pflanzenbild, das sich durchzieht, zu bleiben, gibt es ja einen kleinen Unterschied. Jede Pflanze, die in der Natur steht, bekommt ja einfach so das, was sie braucht. Mhm. Wenn es gut läuft, ist sie in dem passenden Klima eingepflanzt, ausgesät worden und bekommt ihre Nährstoffe, so wie es für ihre Wurzeln und für ihr Wachstum reicht. Wasser und Licht kommt auch von alleine dazu. Und bei uns Menschen ist es so, wir sind ganz viel wir haben auf der einen Seite den Vorteil, wir können uns quasi zusätzlichen Dünger holen, ne, oder zusätzliche Nahrung holen. Auf der anderen Seite könnten wir uns vielleicht ab und zu auch mal darauf verlassen, dass genau das Passende zu uns kommt und uns nährt und stärkt.
Und wenn du das so benennst, fällt mir gerade spontan noch ein ganz neuer Punkt auf. Pflanzen haben auch immer einen Lebensraum, in dem sie gut wachsen können. Ja. Und wir Menschen bewegen uns durch das Leben und haben vielleicht verschiedene Lebensräume. Und prüf doch da gerne mal, was ist denn dein Lebensraum, der Wachstum fördert?
Ja, sehr schönes Bild, genau. Und ich würde dich mitnehmen, Anna, jetzt ins Alltagsschmankerl. Du kannst einmal für dich gucken, was dich mehr interessiert. Interessiert dich mehr das Thema Wachsen und Gestalten, also besser gesagt Gestalten als Wachstum oder geschehen lassen? Und vielleicht hast du so ein kleines Thema, an das du jetzt mal so denkst, wo du uns ein bisschen mitnehmen kannst und Lust hast, eine offene Frage zu formulieren, die wir beide dann achtsam einmal durch verschiedene innere Instanzen bei dir schicken.
Also eine Tendenz der beiden hätte ich jetzt eher geschehen lassen. In der Tat, weil ich hier in meinem Workspace bin. Deshalb bräuchte ich hier vielleicht mehr von dem Geschehen lassen.
Und interessiere dich ruhig mal für so eine kleine Facette und formulier mal bitte eine Frage, die mit einem W-Wort, mit so einem klassischen Fragewort beginnt. Wo man Informationen zu sammeln kann. Weißt du, es ist eher so, wir wollen keine Antwort finden, sondern du kriegst die Möglichkeit, Informationen für deinen Wachstumsprozess zu sammeln.
Also eine W-Frage sehr offen oder eher schon sehr konkret?
Hau mal raus und dann spürst du selber, wie deine Resonanz ist.
Wie kann ich es schaffen, gute Frage. Wie kann ich es schaffen, den Arbeitstag so stehen zu lassen, wie er ist, oder geschehen zu lassen, wie er geplant ist oder nicht geplant ist, wenn was Unvorhergesehenes passiert?
Also sowas, wie kann ich meinen Arbeitstag geschehen lassen oder wie kann ich mit Ungeplantem in meinem Arbeitstag umgehen? Was fängt dich so von der Formulierung? Also es ist bei dieser Praxis ist eigentlich das Wichtigste, dass die Frage so eine Resonanz hast, dass du das Gefühl hast, ja, genau dazu möchte ich eine Antwort. Das ist für dich da draußen auch. Du kannst ein bisschen rumspielen, so wie wir das hier auch machen, immer mal formulieren. Und meine Erfahrung ist, wir spüren, wenn wir die Frage haben.
Okay, dann wäre es vielleicht eher so, wie kann ich den Arbeitstag stehen lassen?
Ja, ah ja. Also für mich eine ganz andere Resonanz. Wie hört sich's an?
Mhm. Mhm.
Ja. Also ich merke mir deine Frage, weil ich dir die jetzt gleich wiederhole.
Mhm.
Und ich wandere mit dir durch 5 Instanzen. Wir werden gleich so ein bisschen ruhiger. Und zwar einmal stellen wir die Frage zur Infosammlung deinem Verstand. Einmal deinem menschlichen, kindlichen Herzen. Also das ist so unser ganz normales Herz, das uns innewohnt, unsere Emotionen. Einmal deinem Bauchgefühl. Da sitzen ja so ein bisschen die essentielleren Emos und Erfahrungen. Dann deinem weisen Herzen. Das hatten wir ja hier auch schon mal. Also das Herz, das um die Dinge weiß, das so ein bisschen weise auf Sachverhalte schaut. Und dann, wenn du magst, so einer spirituellen Instanz. Das muss jetzt überhaupt nichts Religiöses sein, da geht es eher so um das Gefühl, ich erlebe mich Teil eines großen Ganzen. Es kann sein, dass es einfach für dich die Natur der ganzen Welt ist. Ich sage immer, ich bin ein Teil des Universums, für mich ist dieser Begriff stimmig. Wenn du an Dinge glaubst da draußen, an ein Glaubenssystem, kann es auch dein Glaubenssystem sein, wenn dich das frei genug lässt.
Mhm. Okay.
Ja?
Mhm.
Okay. Dann kannst du, Anna, deine Aufmerksamkeit zu dir zurücknehmen und kannst dich einen kleinen Moment erstmal finden, deine Wurzeln, deine Füße am Boden finden, deine Sitzbeinhöcker auf deinem Stuhl. Genau, vielleicht magst du dich noch anlehnen oder aufrichten oder deine Hände bequem irgendwo hinlegen. Und ich lade dich ein, dich jetzt mit deinem Verstand zu verbinden. Das kannst du allein über deine Aufmerksamkeit machen oder du könntest dir eine Hand symbolisch irgendwo Richtung Kopf, Richtung Verstand hinlegen. Und wenn du so weit bist, dass du deine Frage noch einmal hörst und schaust, was dein Verstand antwortet, dann nick mir einmal kurz zu, bitte. Was sagt dein Verstand zu folgender Frage? Wie kann ich meinen Arbeitsalltag gut stehen lassen?
Aus der Praxis rausgeben. Und den Alltag in der Praxis zurücklassen.
Okay. Wenn du bereit bist, nimm dir ganz in Ruhe einen weiteren Atemzug. Verlass das Reich deines Verstandes und verbind dich ganz allmählich mit deinem kindlichen, menschlichen Herz. Über deine Aufmerksamkeit, vielleicht auch über eine Berührung. Und du nickst mir wieder kurz zu, wenn du da bist. Dein kindliches Herz, dein menschliches, ist gefragt, wie kann ich meinen Arbeitsalltag stehen lassen?
Indem ich mir Dinge suche, die mir Freude und Spaß machen, danach.
Okay. Nimm dir wieder Zeit, dich zu dir selbst und zu deinem Bauchgefühl zu bringen. Du gibst das Zeichen, wenn du da bist, und dann kommt deine Frage. Wie kann ich meinen Arbeitsalltag stehen lassen?
Indem ich mich bewusst versorge. Mit gutem Essen, Nährstoffen, Luft, guten Kontakten, Genau. Also all das, was in meinem Arbeitsalltag nicht so den direkten Raum hat, weil ich ja für jemand anderen meistens da bin. Also bei mir meine Bedürfnisse versorgen.
Okay. Genau. Komm ganz in Ruhe bei dir an und verbinde dich mit dem Herz, das um die Dinge weiß, mit deinem weisen Herzen.
Das weise Herz sagt, ich bin schon zu schnell, ne? Du wolltest eigentlich die Frage noch stellen, oder?
Vielleicht ist dein weises Herz ja so schnell. Möchtest du die Frage noch mal hören oder es raushauen?
Sag sie noch mal.
Okay. An das weise Herz. Wie kann ich meinen Arbeitsalltag stehen lassen?
Mein weißes Herz ist sehr gütig und ist wirklich auch ein bisschen nachlässig und sagt, das ist okay, wenn man es mal nicht stehen lassen kann und wenn man es mitnimmt, gerade wenn einem das, sage ich mal, so wichtig ist.
Ja.
Ja.
Möchtest du auch noch eine spirituelle Instanz machen?
Gerne.
Okay, dann auch da. Vielleicht hast du ein inneres Bild, ein Gefühl, das du aufrufen kannst, wenn du dich als gut angebundenes Teil eines großen Ganzen erleben darfst. Wie kann ich meinen Arbeitsalltag stehen lassen?
Indem ich bewusst das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein, in meinem Feierabend aktiviere, durch vielleicht auch ein Stück weit Gleichgesinnte, Verbindungen mit Gleichgesinnten, auch da Werte vertreten, und das aber daraus auch Energie generieren, weil man Teil von etwas ist. Somit kollegialer Austausch oft auch, wo es jetzt nicht um, sag ich mal, PatientInnenbehandlung geht, sondern einfach nur, hey, wie gehst du gerade um mit deinem Workload oder wie gestaltest du das in deiner Praxis oder in deiner Anstellung oder einfach, ja, Verbindung, würde ich sagen.
Sehr schön. Ja, ich finde, das ist diese Übung ganz wunderbar, weil sie eben erstmal sozusagen den Raum öffnet für Wachstum, indem wir Informationen sammeln, uns als Ganzes in unterschiedlichen Ebenen abholen. Was sagst du, Anna? Hast du sowas schon mal gemacht? Wie ist das für dich gerade?
Oh, ich finde das total spannend, weil das auch, finde ich, jetzt seelisch so ganz viel öffnet. Und gleichzeitig, ich finde es sehr spannend, unterschiedliche Instanzen anzusprechen und zu beleuchten, um dann zu wählen, was ist denn heute wirklich wichtig? Bräuchte ich heute mehr von meinem weisen Herzen? Bräuchte ich heute mehr was von dem kleinen, kindlichen, aufgeregten, von dem lebendigen? Oder auch wirklich, sage ich mal, dieses spirituelle Verbindungsebene, wo ich mich wirklich Teil von etwas fühle.
Ja.
Das ist ja auch alltagsabhängig, wonach es mir heute mehr zumute ist.
Das hast du gut erklärt. Das sind Momentaufnahmen. Und wir beide haben das jetzt sozusagen im Schnelldurchlauf gemacht. Da kannst du dir im Alltag, wenn du das nachempfinden möchtest, viel mehr Zeit lassen. Du kannst das mitnehmen auf einen Spaziergang. Du kannst vielleicht auch eine Freundin mitnehmen und die, so wie Anna und ich das gemacht haben, die dir die Frage, die du vorher formuliert hast, die du gefunden hast, stellt und dann schaust du einfach mal, was für eine Antwort kommt. Es kann schon gut sein, dass bei den ersten Malen bei so einem Prozess erstmal gar nicht so viel kommt und doch ist es mir ein Anliegen zu sagen, es ist ganz wichtig, diese Anfrage zu stellen. Ja, das ist so, es ist ja ein Üben, das ist dieses wieder andocken, in Dialog kommen mit unterschiedlichen Instanzen in uns, ist für mich so ein bisschen wie mit altvergessenen BrieffreundInnen auf einmal wieder Kontakt aufnehmen. Die schreiben dann nicht sofort zurück. Wir haben das ja ein bisschen verlernt, da überall anzuklopfen und uns im Ganzen so mit und wahrzunehmen.
Finde ich auch eine ganz tolle Übung so für Reflexionszeiträume, Journaling, der Spaziergang, immer super, das mit Bewegung zu kombinieren oder auch einer längeren Wanderung in der Natur, finde ich sehr, sehr wertvoll und bereichernd. Danke, Britta.
Ja, sehr gerne. Journaling ist ein gutes Stichwort. Du kannst wirklich dann so frei assoziierend mit deiner Frage umgehen und einfach, ohne dass es Sinn macht im Anfang, rauslassen, was so an Begriffen kommt, was an Farben, an Bildern auftaucht.
Ja, wunderbar. Wir sind schon am Ende der Folge, Britta.
Ja, ich gucke schon auf die Uhr, ich sehe es schon gerade. Was machen wir nächstes Mal, Anna? Worüber wollen wir sprechen?
In 2 Wochen sprechen wir darüber, wie wir es schaffen und wie es uns manchmal möglich ist, Dinge loszulassen oder auch nicht. Prozesse sein zu lassen und vielleicht auch hier und da einen Absprung zu schaffen oder wann es uns manchmal nicht gut gelingt, loszulassen.
Das finde ich super. Ich finde, das führt wunderbar weiter, was wir heute begonnen haben. Und ich freue mich darauf.
Ja, dann sagen wir mal bis in 2 Wochen zu Body and Mind. Habt einen wachstumsreichen Frühling mit unserer Folge über Wachstum und passt gut auf euch auf. Bis bald.
Ja. Bis bald. Passt auf euch auf. Alle Wetter sind gut zum Wachsen und tschüss, tschüss. Ich freue mich drauf.